Mein Name ist Jakob Feistauer.
Und ich bin Katharina Kracht.
Wir sind Betroffene sexualisierter Gewalt der Evangelischen Landeskirche Hannovers.
Und in diesem Podcast reden wir über unsere Erfahrungen mit der Kirche und über Aufarbeitung.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Vertuschung beenden. Heute sind wir mal wieder nicht alleine. Katharina, wen haben wir da?
Also ich freue mich besonders, weil das jemand ist, den ich auch schon länger kenne. Das ist nämlich Henning Stein. Henning und ich kennen uns jetzt schon seit 6 Jahren. Wir haben in diesem Bereich evangelische Kirche und Aufarbeitung viel zusammengearbeitet. Henning, würdest du dich mal vorstellen für unsere ZuhörerInnen, bitte?
Ja, hallo zusammen. Mein Name ist Henning Stein. Ich bin 63 Jahre alt. Facharzt für Pathologie, das sind diejenigen, die die Krebsdiagnosen stellen in der Medizin. Also die meisten Leute denken, wir haben mit Leichen zu tun, aber in erster Linie kümmern wir uns um lebendige Patientinnen und Patienten und sagen, was die haben, also Entzündung oder Krebs oder Vorstufe Krebs oder was Normales. Ich bin seit 37 Jahren verheiratet. Ich habe 3 erwachsene Söhne und eine Tochter und inzwischen auch einen Enkel. Und wir leben in Witten im schönen Ruhrgebiet seit 1998 und sind aus Heidelberg hierher gezogen. Die Kinder in der Mitte sind Zwillinge, Nils und Linus. Und die kamen in Heidelberg als Frühchen zur Welt, in der 35. Schwangerschaftswoche. Und Nils hatte im Alter von 5 Wochen ein sogenanntes scheinbares lebensbedrohliches Ereignis. Das heißt, meine Frau hat ihn nach dem Stillen von Linus morgens um 2 im Bett gefunden. Blass, blau, schlaff. Es ging ihm ganz, ganz schlecht. Und wir haben ihn dann so mit Tempo 100 durch die Stadt gefahren, also Monika am Steuer, ich bei den Kindern, und haben ihn dann sofort auf der frühgeborenen Intensivstation abgeliefert, wo er vorher auch Patient gewesen war, und dort wurde festgestellt, er war unglaublich sauer. Also meine Frau ist gelernte Intensivschwester, ich bin Arzt, und wir hatten eigentlich selten so einen sauren Menschen gesehen wie unseren eigenen Sohn.
Kannst du nochmal sagen, was sauer in diesem Kontext heißt?
Sauer heißt also, dass das Blut zu sauer ist. Das ist nicht gut für die Körperfunktion. Also der wurde sofort auf intensiv aufgenommen, dann überwacht und hatte dann auch den nächsten, ich glaube, 2 Jahren oder so ein Überwachungsgerät für seine Atmung, weil man Angst hatte, dass der vielleicht diesen plötzlichen Kindstod erleidet. Dann hat man aber auch festgestellt, dass er kleine Löchlein im Gehirn hat, winzig klein, und hat gesagt, wir wissen nicht, was das bedeutet, mal schauen. Und dann war er also unter ständiger kinderneurologischer Überwachung an einer Universitätsklinik. Und wir dachten immer, naja, die beiden werden sich wohl gleich entwickeln, die Zwillinge. Und der eine war sozusagen immer die Kontrollgruppe vom anderen. Aber Nils war dann 3 Jahre alt und dann haben wir gemerkt, ihm passen keine Gummistiefel, irgendwie schwierig. Und dann befreundeter, ein verwandter Orthopäde von uns, der hat dann gesagt, der hat doch eine Spastik. Und dann nickten alle Expertinnen und Experten, ja tatsächlich, der hat eine Spastik, und also er hat eine infantile Zerebralparese.
Und das habt ihr aber erst nach einiger Zeit wirklich feststellen können?
Im Alter von 3 Jahren, trotz ständiger fachärztlicher Überwachung, hat es 3 Jahre gedauert, bis sozusagen aus der Verwandtschaft der Hinweis kam, er ist Spastiker. Dann haben wir entdeckt, dass er von Botox total gut therapiert, also er hat einen ganz fantastischen Arzt gefunden, den er seit Jahrzehnten immer wieder aufsucht. Allerdings hat er Botox zum letzten Mal vor ein paar Jahren bekommen, alle möglichen Therapieformen bekommen, hat dann aber immer wieder rekrediert, also hat eingenässt, und es war schwierig, ja, also als kleines Kind, ja.
Das sind jetzt ja auch Sachen, wo man sagen könnte, die sind relativ privat. Nils weiß ja, dass du diesen Podcast aufnimmst.
Der hat zugestimmt.
Und er hat zugestimmt und er hat dir sowieso den Auftrag gegeben, auch sich mit seiner Geschichte einzusetzen.
Genau, so ist es, ja. Nils hat es an mich delegiert, schon vor Jahren. Er ist einmal im Fernsehen aufgetreten bei ZDF Mona Lisa 2007, aber hat danach eigentlich gesagt, Papa, mach du das. Er war auch zum Beispiel mal am Runden Tisch in Berlin kurz zugegen, hat sich dort vorgestellt und dann wieder zurückgezogen.
Also das war dann der Runde Tisch sexueller Kindesmissbrauch.
Der Runde Tisch sexueller Kindesmissbrauch in Berlin. Wir sind dann hier ins Ruhrgebiet gezogen. Und ja, es war also sehr, sehr schwierig für ihn, hier eine Schule zu finden, die passt. Das war ein ganz großes Problem, ständige Schulwechsel. Und dann haben wir gedacht, naja, wir kennen da ja eine Schule bei Heidelberg, die ist spezialisiert auf behinderte Kinder. Wir kamen direkt aus der Nachbarschaft dieser Schule. Und er hatte die vor unserem Wegzug aus Heidelberg sogar mal 3 Wochen besucht. Und dann haben wir uns also eingeklagt, dass er diese Schule besuchen darf. Das heißt also, die Kommune hier im Ruhrgebiet hat die Kosten zum größten Teil dafür übernommen. Und das fing dann eigentlich ganz gut an. Er war dann in einer Wohngruppe untergebracht mit 7 anderen Jugendlichen und es gab dort 3 Erzieherinnen und Erzieher und einen Zivildienstleistenden tagsüber und nachts war dann einer vom Fachpersonal anwesend. Er hatte eine ganz kleine Klasse und wir dachten, das ist ganz prima, das ist ganz toll. Und unser Traum war, dass er dann also die ähnliche Schullaufbahn einschlagen kann wie sein Zwillingsbruder.
Das war also ein Internat.
Es war ein Internat und er kam alle 14 Tage nach Hause. Also am Anfang ist er mit dem Taxi gefahren worden, quer durch Deutschland. Dann später begleitet im Zug von einer Studierenden der Sozialwissenschaften und dann zum Schluss alleine. Und so nach etwa 1,5, 2 Jahren fing eine ganz, ganz langsame Veränderung an bei ihm. Also er sollte montagmorgens eigentlich immer mit dem Zug losfahren, dann hat er sich gesträubt, also wollte nicht aufstehen.
Als es zurück zur Schule ging, dann sozusagen nach dem Wochenende zu Hause.
Genau, nach dem Wochenende zu Hause. Und ich weiß noch, wenn ich ihn dort in der Wohngruppe angerufen habe, dann hieß es, also seitens der Erzieher ja, es geht ihm ganz gut, aber er zieht sich immer so ein bisschen zurück. Und dann habe ich ihn auch mal angesprochen, abends beim Telefonieren, wie geht es dir? Und dann sagt er, nicht gut. Und dann fragte ich, ja, warum? Sagt er, das kann ich dir nicht sagen. Und der Feedback aus Heidelberg, auch bei den Hilfeplangesprächen, war immer, ja, läuft eigentlich ganz gut, aber ist so ein bisschen zurückgezogen. Und diese Weigerungen, zur Schule zu fahren, die wurden dann immer stärker. Also ich habe ihn dann sogar ins Auto getragen und ihn dann zum Bahnhof gefahren nach Bochum. Nun dort in den Zug gesteckt, damit er wieder in die Schule fährt.
Wie alt war Nils da?
Nils war in diesem Zeitraum 12 bis 13 Jahre alt. Und das Ganze steigerte sich dann so, das war also im Mai 2005, dass er zu Hause im Bett liegen blieb und nicht aufstehen wollte. Und dann kam ein väterlicher Freund von ihm und fragte, sag mal, was ist denn eigentlich los? Und dann sagte Nils, ich kann nicht sagen, was los ist, aber ich kann es aufschreiben. Dann nahm er einen Zettel und schrieb den Namen eines Mitbewohners drauf. Und dann, er hat mich sexuell belästigt, deshalb möchte ich da nicht mehr hinfahren. Diesen Zettel hat er dann x-mal zusammengefaltet, zugetackert und der väterliche Freund musste den dann eben aufknibbeln. Und dann stand da, was los war. Meine Frau rief dann in der Schule an und hier fuhr dann sofort runter. Das war also ein Gefühl für sie wie Blei auf der Brust. Und dann kam sie in der Schule an. Und es gab da also sogar einen Schulpsychologen, der verantwortlich war. Und er sagte, jetzt fügt sich alles zusammen. Also Nies ist von diesem Mitbewohner in der Wohngruppe über einen Zeitraum von 17 Monaten sexuell missbraucht worden. Es gab ein Geständnis, ein vollumfängliches Geständnis des Täters, der sofort von der Schule geflogen ist. Und seine Aussagen deckten sich auch absolut mit denen von Nils. Also 2 bis 3 Mal pro Woche, wenn man das hochrechnet, über 17 Monate kommt man auf ungefähr 120 Tathandlungen. Wir haben den Nils dann sofort von der Schule genommen. Und ja, die einzige Handlung der Schule war, dass sie schrieb, er möge bitte das Taschengeld zurücküberweisen, was ihm für den Monat schon ausbezahlt worden war. Sonst gab es eigentlich nichts. Später hat sich dann mal meine Frau mit den Klassenlehrerinnen getroffen, mit der Klasse im Luisenpark in Mannheim, um Abschied zu nehmen. Die Lehrerinnen weinten. Und wir haben dann natürlich Strafanzeige erstattet gegen den Täter. Und der Täter wurde von seinen Eltern in eine spezielle Gruppe gesteckt in Baden-Württemberg für sexuell übergriffige Jugendliche. Ich habe die Eltern auch kontaktiert. Hat dann später eine Ausbildung gemacht. Ich weiß auch, wo er wohnt. Ich sagte es hier aber nicht, wo, also in welcher Region er wohnt. Ich gebe das jetzt hier nicht preis. Ich stand also mit den Eltern bis vor einigen Jahren unregelmäßig im Austausch. Und er wurde also vom Jugendstrafgericht für strafunmündig erklärt, also für praktisch nicht zurechnungsfähig, nicht verurteilbar.
Also er war schon 14 oder älter.
Er war 14, 15 Jahre alt während der Tathandlung und Nils war 12 bis 13 Jahre alt. Und für uns war die Ankunft von ihm hier ganz, ganz schrecklich, weil also ihn alle möglichen Sachen getriggert haben. Also zum Beispiel, wir hatten damals Wellensittich, die haben angefangen zu zwitschern. Und das hat ihn erinnert an das, was der Täter immer wieder sagte, so komm, komm, komm. Also das Zwitschern, das war so ein Triggerreiz. Und wenn jetzt Leute fragen, ja, warum hat Nils das mit sich machen lassen? Ja, der Täter hat ihm gesagt, ich bring dich um, es gibt schöne scharfe Messer und du liegst dann tot im Garten hier von der Außenwohngruppe. Es war eine Außenwohngruppe, also nicht direkt in der Schule. Oder sie haben mal eine Exkursion gemacht nach Spanien und dann sagte Nils, ja, in Spanien gibt es schöne scharfe Messer, also halt den Mund. Also er wurde massiv bedroht mit dem Tode.
Ich möchte einmal kurz reinspringen, weil du jetzt gesagt hast, wenn da jemand fragt, warum hat Nils das mit sich machen lassen? Also erstmal, so eine Frage sollte man natürlich überhaupt gar nicht stellen, weil Nils ist hier das Opfer gewesen. Und natürlich hat, wenn er etwas hätte machen können, wenn ihm irgendeine Handlung zur Verfügung gestanden hätte, dann hätte er das getan. Und er hat sich am Ende an euch gewandt. Was hat sich geöffnet, was ein unglaublich mutiger Schritt gewesen ist. Also das ist wirklich schon gigantisch gewesen, dass er das unter diesen Umständen überhaupt konnte. Und diese Frage, warum lässt jemand das mit sich machen, das sollte man niemals Betroffenen sexualisierter Gewalt stellen.
Ist aber zum Beispiel dann beim Zivilprozess von der Schule auch an uns gerichtet worden als Eltern. Ja, warum habt ihr denn nichts gemerkt? Ja, also wir sind von der Professionalität der Erzieher ausgegangen. Wir sind davon ausgegangen, dass uns gesagt wird, wenn da irgendwas Komisches passiert. Und der Hammer ist, dass Nils eben den Erziehern gesagt hat, der Typ kommt nachts in mein Zimmer. Er kommt in mein Zimmer und wuschelt in meinen Haaren rum. Und die Erzieher haben dann ihm einen Schlüssel gegeben für sein Zimmer. Der Täter hat dieses Problem dadurch gelöst, dass der Tatort dann das Badezimmer war oder zum Beispiel auch mal das Treppenhaus in der Schule oder das Zimmer des Erziehers bei der Freizeit in Spanien. Also der Täter hat einfach den Tatort gewechselt. Das sind alles Sachen, die wir dann erst festgestellt haben, als wir bei unserem Anwalt in der staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsakte blättern konnten.
Man kann sagen, dass Nils tatsächlich Hinweise gegeben hat. Auf seine Weise hat er versucht, sich Hilfe zu holen. Und da hat es nicht die richtige, nicht die angemessene Reaktion gegeben.
Es ist mir auch erst viel später klar geworden. Tage vor seinem Outing war er bei uns zu Besuch am Wochenende zu Hause und da stand er in der Küche und sagte, da gibt es den so und so in der Wohngruppe, der fasst mich immer an. Das war Tage, bevor er dann an diesen Freund von uns herangetreten ist und sich dann eben schriftlich geäußert hat. Da hatte ich einmalig die Chance, ihn direkt anzusprechen. Also ich kann allen Eltern nur raten, wenn ihr sowas bemerkt, ja, ein Kind sagt, der fasst mich an oder so, sofort nachhaken. Wo fasst er dich an? Was macht er mit dir? Ja, aber ich halte es für ein Riesenproblem in dieser ganzen Diskussion um sexualisierte Gewalt, den Kindern die Verantwortung zu übergeben. Die Verantwortung liegt ganz klar und eindeutig bei den Erwachsenen.
Viele Betroffene sagen, sie haben versucht, Dinge zu sagen. Und wir reden hier über Kinder. Und die sagen eben, dass er nicht so direkt, am Ende hat Nils das ja sogar sehr direkt gesagt. Er hatte sogar die Worte dafür, ja, wenn er aufgeschrieben hat, so und so hat mich sexuell belästigt. Gerade kleinere Kinder sagen eher so Sachen wie, ich will nicht zu Onkel so und so,
ja.
Der Bart piekst immer so. Oder also solche Aussagen, weil die natürlich das gar nicht so einschätzen können. Und Kinder versuchen ja auch, hört mir jemand zu? Also reagiert überhaupt jemand darauf? Nimmt mich jemand ernst? Also man kann eben von Kindern nicht erwarten, dass sie das sofort vollkommen analysieren können und ausdrücken können. Das können wir Erwachsenen oft nicht und wir müssen einfach aufmerksam sein.
Ja, also diese Projekte, die Kinder stark machen, sind höchstens gut gemeint, aber Kinder sind vollkommen überfordert. Und wir wollten natürlich dann Schmerzensgeld und Schadenersatz. Und ich habe dann also unseren Anwalt gefragt, ob ich nicht mal den Träger der Schule anschreiben sollte. Bei uns war das so, haben wir aus der Akte erfahren, dass er selber in einer anderen Einrichtung Betroffener war, dort in einer anderen Einrichtung sexualisierte Gewalt erfahren hat. Und in dem Internat meines Sohnes hat er sich im Hauptgebäude der Schule nackt zu einem Mädchen ins Bett gelegt und hat angefangen, das Mädchen zu streicheln. Und deswegen ist er aus dem Hauptgebäude rausgeflogen und kam in die Außenwohngruppe. Das heißt, es war bekannt, dass er sexuell übergriffig war. Und das war praktisch die Strafmaßnahme Klassiker. Er wird weitergereicht und das passiert eben auch über Institutionen hinweg, dass dann also Täter in andere Schulen kommen, in andere Betreuungseinrichtungen, irgendwann mal sind die wieder zurückrotiert. Vorher war es also so, wir haben Strafanzeige erstattet gegen die Erzieher und dann wurde gegen die Erzieher ermittelt wegen unterlassener Hilfeleistung. Und dann hat der Staatsanwalt das eingestellt und der Anwalt sagt, ja, schauen Sie, die haben es eingestellt. Und dann sage ich, Moment. Das geht hier bei der Einstellung um die vorsätzliche unterlassene Hilfeleistung. Hier liegt, lieber Herr Rechtsanwalt, ein anderer Tatbestand vor, der zu prüfen ist, und zwar die sogenannte fahrlässige unterlassene Hilfeleistung durch Verletzung der Garantenstellung. Das hat auch einen extra Paragraphen im Strafgesetzbuch. Also ich fand es spannend, dass ich einen Anwalt darauf aufmerksam machen muss und der hat auch den Staatsanwalt darauf aufmerksam gemacht. Tatsächlich, also wenn man Auto fährt, dann hat man eine Garantenstellung gegenüber anderen Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern. Also da muss man auf die aufpassen und wenn man dann einen Stoß verspürt in der Nacht, darf man nicht sagen, das war jetzt ein Sackkreis, sondern ich muss mich davon überzeugen, dass es kein Fußgänger war. Und diese Verantwortung hat man in ganz vielen Verhältnissen, zum Beispiel als Arzt gegenüber Patientinnen oder als Erzieher, Erzieherin gegenüber den Kindern. Und dann sagte der Staatsanwalt, ja, da habe ich gar nicht dran gedacht. Und dann hat er das an die Generalstaatsanwaltschaft abgegeben und die hat gesagt, im Prinzip ja, aber an Erzieher ist dieser Maßstab nicht heranzutragen, die können das übersehen. Hoppla. Und hat das Verfahren eingestellt. Und unser Anwalt hatte dann ehrlich gesagt keinen Bock, da ein sogenanntes Klageerzwingungsverfahren anzustreben. Und wir sind dann in den Zivilprozess eingestiegen. Und ich habe dann also dem Schulträger geschrieben und dachte also, da kommt jetzt der Weiße Ritter und hilft. Das war aber anders als gedacht, sondern dann kam der stellvertretende Vorstandsvorsitzende dieses Konzerns aus Heidelberg nach Witten gefahren, Treffen bei unserem Anwalt. Und ich fühlte mich also wie im Film. Ich war da mit meiner Frau und er sagte, 20.000 Euro.
Was war denn das eigentlich für ein Schulträger?
Der Schulträger ist die Stiftung Rehabilitation Heidelberg, SRH. Die betreiben deutschlandweit Schulen, Fachhochschulen und insbesondere Krankenhäuser und sind auf einem ständigen Expansionskurs. Und die waren bis vor wenigen Jahren Mitglied im Diakonischen Werk der Evangelischen Landeskirche von Baden, sind aber ausgetreten, weil sie sich nicht mehr so konfessionell binden wollen. Aber Tatort war de jure damals Diakonie, weil sie damals Mitglied waren. Ja, und dieser stellvertretende Vorstandsvorsitzende, der meinte ja 20.000 Euro, natürlich an gewisse Bedingungen gebunden. Das würde ich noch schriftlich formulieren und ich dachte, naja, sagen wir mal ja, weil ich habe das als Anzahlung aufgefasst. Da liefen noch die strafrechtlichen Ermittlungen, dann wurden die eingestellt. Und dann habe ich im Regierungspräsidium in Karlsruhe angerufen und dort nachgefragt, wie man denn dazu steht, dass sowas im Ländle passiert. Und dieser Beamte war also total aufgeregt, mit mir zu sprechen, war total stotterte. Und das Ergebnis davon war, dass 3 Tage später ein Fax bei unserem Anwalt aufschlug, weil wir als Eltern versuchten, aufgrund unserer verständlichen emotionalen Berührtheit versuchten, diese Sache immer noch aufsichtsrechtlich zum Thema zu machen, würde man jetzt das Geld von 20.000 Euro, das Angebot von 20.000 Euro auf 12.500 Euro reduzieren. Also ein Anruf bei der Aufsichtsbehörde, 7.500 Euro weniger. Dann haben wir Klage eingereicht beim Landgericht Heidelberg, erstmal nur um einen Symbolbetrag und dann war auch also ein Anwalt aus Köln da und der hat sich fürchterlich aufgeführt, also Vertreter der Schule, der auch der Haftpflichtversicherung der Schule, wie uns da aufführen würden und so. Also es war praktisch so eine Täter-Opfer-Umkehr, nee, es war nicht dabei. Also der hat uns Vorwürfe gemacht, dass wir das da überhaupt verbalisieren und es gab dann noch weitere Termine in Heidelberg, da mussten zum Beispiel Nachbarn antreten, um zu schildern, wie sich Nils gegen das Einsteigen ins Auto wehrte. Ja, die Nachbarn, die mussten wir bezahlen, das Zeugengeld von den Fahrtkosten, dass die vor dem Landgericht Heidelberg bestätigen, dass unser Sohn sich gegen das Einsteigen ins Auto wehrte. Und dann wurde ein Gutachter beauftragt, ein habilitierter Kinderpsychiater. Und der hat dann ganz merkwürdige Sachen von sich gegeben. Zum Beispiel, also der Höhepunkt war in seiner Stellungnahme, dass sich Erzieher in Deutschland in gutem Glauben einer naiven Pädagogik bedienen, in gutem Glauben einer naiven Pädagogin. Dieser Satz, der hängt bei mir bis heute noch im Kopf.
Die Aufgabe des habilitierten Kinderpsychiaters war es dann, die Ausbildung der Erzieher zu bewerten?
Ja, war seine Aufgabe war zu bewerten, was da eigentlich passiert ist, ob man das hätte verhindern können. Und er hat also gesagt, Erzieher bedienen sich in Deutschland in gutem Glauben einer naiven Pädagogin und können deshalb in so einem Setting wie in dieser Außenwohngruppe, also tagsüber 4 Erwachsene und 8 Kinder, 4 zu 8 können das übersehen, ist auch tagsüber passiert, ja, im Nachbarraum des Erziehers. Und nachts 1 zu 8, das kann schon passieren, es ist tragisch, es ist absolut tragisch, aber unvermeidbar gewesen in diesem tragischen Einzelfall. Und dem hat sich das Gericht angeschlossen. Das heißt also, wir haben den Zivilprozess gegen die Schule verloren. Und wir haben dann auch eine Weile überlegt, gehen wir in die nächste Instanz, also vors Oberlandesgericht, aber unser Anwalt zeigte dann gewisse Unsicherheiten, also zum Beispiel, was dann für Gebühren fällig werden und wie das Ganze funktioniert und ob Nils vielleicht dann Prozesskostenbeihilfe beantragen kann. Und dann habe ich gedacht, das Ganze nimmt mich nervlich so mit, ich mache das nicht. Und es gab über uns auch Presseberichterstattung dort vor Ort im Rhein-Neckar-Raum und es gab einen Beitrag in ZDF Mona Lisa und der war richtig gut gemacht, Missbrauch im Internat. Und ich habe dann so rumgesucht im Netz, nachdem der gelaufen war. Und dann habe ich einen Chatroom gefunden, dieser Rehabilitationseinrichtung. Und bin dann auf Leute gestoßen, die diesen Fall diskutierten. Und habe mich dann eingeklinkt und als Vater vorgestellt. Die waren dann erst sehr misstrauisch. Aber da wurde mir klar, das ist ein ganz großer Brandherd in Deutschland. Also die haben auch über andere Auffälligkeiten berichtet. In der Institution, in anderen Institutionen, aber so, dass es eben schwer justiziabel war, also zum Teil Jahre zurücklegend. Und ich dachte, wir haben da in Deutschland ein Problem, besonders also, wenn ein deutsches Landgericht sich Äußerungen anschließt, dass sich Erzieher in Deutschland einer naiven Pädagogik bedienen, ich wiederhole es, dann darf die Pädagogik in Deutschland nicht mehr naiv sein. Wir haben da ein Problem, also ich habe das vor kurzer Zeit auch lauter Richtern und Staatsanwälten in Baden-Württemberg gesagt, da war ich eingeladen zu einer Tagung. Ich habe gesagt, wenn ein Kind in Baden-Württemberg über einen Zeitraum von 17 Monaten 120 Mal missbraucht und vergewaltigt werden kann und es wird dafür niemand strafrechtlich oder zivilrechtlich zur Verantwortung gezogen, dann gibt es in Baden-Württemberg ein normatives Problem. Darüber muss man reden. Und war dann so ein relativ betroffenes Schweigen im Raum, in diesem Hörsaal. Und ja, also man hat mir da sehr viel zugehört, auch sogar ein Chefarzt aus dieser Stiftung, aus diesem Bildungskonzern, der war entsetzt zu hören, was da in seinem Unternehmen passiert ist. Der wollte sich dann eigentlich auch bei mir melden, ist aber nicht erfolgt. Und ich muss auch mal sagen, ich bin jetzt an dem Thema, also das Outing war 2005, da bin ich seit 21 Jahren dran, 21 Jahre. Und Nils hat also nach der Aufdeckung eine Sportlaufbahn begonnen, also ist er Spastiker und meine Frau hat dann gesagt, der muss Sport machen, das ist ein Ausgleich, da war der total erfolgreich, also war der schnellste Sprinter Deutschlands, der schnellste im Bereich der Spastiker. Er war zweimal bei den Paralympics, einmal in Peking, dann in London, er war bei Weltmeisterschaften, 4. Platz bei der WM in Neuseeland, Jugendweltmeister und so. Aber man kann sich in Deutschland davon nichts kaufen im Behindertensport, es sei denn, man ist amputiert und startet für Bayer Leverkusen. Ansonsten verschwinden die Sportlerinnen und Sportler da eigentlich irgendwann wieder von der Bühne und keiner erinnert sich an die. Das ist in anderen Ländern beim Behindertensport ganz anders, da ist die Förderung viel besser. Also Nils konnte sich davon nichts kaufen. Er ist nach Berlin gegangen, um dort bessere Bedingungen vorzufinden. Das ist ein eigenes Thema, das lief teilweise auch nicht so toll, wie er da untergebracht war am Olympiastützpunkt, hat dann also seine Sportlaufbahn in Berlin beendet, ist dann wieder ins Ruhrgebiet zurückgekommen und läuft jetzt allmählich auf den Realschulabschluss zu mit 35 Jahren, also wird im August 35 und hat jetzt geplant, danach die Fachhochschulreife anzuschließen. Das Problem ist eben, er hat eine posttraumatische Belastungsstörung, das ist also fachärztlich anerkannt und mir ist vom paar Jahren auch klar geworden, aufgrund der ganzen Konstellation ist das ja in einem sogenannten versicherten Verhältnis passiert, also als Schüler einer Einrichtung. Und ich habe das dann der Unfallkasse Baden-Württemberg gemeldet und siehe da, er bekommt eine Unfallrente. Das sind also ein paar hundert Euro pro Monat und er bekommt auch zum Beispiel Therapie bezahlt. Er bekam neulich ein Beratungsgespräch, also ist jemand aus Baden-Württemberg ins Ruhrgebiet gefahren, um mit Nils zu sprechen. Das Problem ist nur, Nils bekommt Bürgergeld und diese Unfallrente wird auf das Bürgergeld angerechnet. Das heißt, er hat netto nichts davon. Erst wenn er aus dem Bürgergeld aussteigt, dann wird die on top auf sein Gehalt bezahlt. Und wir haben auch Opferrente beantragt. Das ging also 7 Jahre.
Über das soziale Entschädigungsrecht, damals Opferentschädigungsrecht.
Genau, und ja, also diese Konstellation, wie man da an Opferrente kommt, das ist, man kann das nur sagen, erbärmlich. Das ist erbärmlich, wie sich da auch die Kostenträger dann wehren.
Also dieses soziales Entschädigungsgesetz, Recht, soziales Entschädigungsrecht ist ja so gedacht, jemand ist Opfer von Straftaten geworden und hat davon eine Schädigung. Der Staat hätte eigentlich die Aufgabe, davor zu schützen. Und konnte dieser Aufgabe nicht nachkommen und darum haben diese Personen ein Recht auf Opferentschädigung. Das ist sozusagen die Logik dahinter und die Verfahren sind kompliziert und es gibt viele Ablehnungen.
Ja, und das hat bei ihm 7 Jahre gedauert. Das endete also mit dem Vergleich in zweiter Instanz. Und das Absurde ist nur, wenn er keine Unfallrente beantragt hätte, sondern nur diese OEG-Rente. Die OEG-Rente würde nicht auf sein Bürgergeld angerechnet werden. Die hätte er bekommen. Da er aber theoretisch die Unfallrente bekommen hat und die Zahlung der einen Rente die andere Rente ausschließt, bekommt er keines von beiden. Also hätten wir nicht diesen schlauen Zug getan, Unfallrente zu beantragen, dann hätte er jetzt die Unfallrente ausbezahlt bekommen. Finde ich auch widersinnig. Ja, die eine Rente schließt die andere aus, die eine wird aufs Bürgergeld angerechnet, die andere nicht. Vollkommen absurde Situation. Das wusste die Anwältin dann übrigens auch nicht, die sich um die OEG-Sache gekümmert hat. Also der war nicht klar, dass da auch die Unfallrente bezahlt wird. Die hat das dann nicht nachgefragt und da hätten wir uns also auch sehr viel Arbeit sparen können. Ich hoffe, dass er möglichst bald wieder aus dem Bürgergeld rauskommt und dann eben die Unfallrente zusätzlich zu dem bekommt, was er eben an Einkommen erhält. Das ist meine ganz große Hoffnung und dass er auch da eine Unabhängigkeit bekommt.
Du hast ja gesagt, er über die Unfallversicherung bekommt er Psychotherapie.
Genau.
Und es wäre ja auch so, auch wenn er körperliche, zum Beispiel Rehabilitationsmaßnahmen brauchen würde oder Behandlungen, die mit dem Schadensfall, mit dem Unfall in Zusammenhang stehen, dann würde auch die Unfallversicherung einspringen. Also das hat schon Vorteile für die Betroffenen, weil es ja zum Beispiel häufig, wenn man eine PTBS hat, man doch länger Psychotherapie braucht, als die gesetzlichen Krankenkassen normal zahlen.
Ja, also die Unfallkasse hat für die sonstigen Verhältnisse sehr schnell reagiert und ist richtig zugewandt. Also er hat da Betreuer, die er anrufen kann und die haben ihm auch schon mal eine wochenlange Reha-Maßnahme bezahlt und das finde ich richtig, richtig gut und das ist auch mein großes Anliegen, dass man das verbreitet. Die Kirchen haben sich ja bis vor kurzem dagegen gesträubt, das überhaupt zu melden, obwohl es ihre gesetzliche, ihre bußgeldbewährte Pflicht ist, das zu melden an die jeweilige Unfallversicherung. Das ist also bei den Kirchen die Verwaltungsberufsgenossenschaft und bei Schulen und Internaten ist es die Unfallkasse des jeweiligen Bundeslandes. Darüber gibt es auch Feature. Also wir hatten jetzt neulich auch ein Feature im Deutschlandfunk zu dem Thema. Da konnte ich darüber sprechen. Und das möchte ich auch gerne überall kundtun. Also sexualisierte Gewalt in der Institution ist regelmäßig ein Arbeitsunfall, für den dann entsprechende Leistungen beantragt werden können nach Prüfung. Da wird ein Verfahren eingeleitet und dann wird das festgestellt. Ist aber so, wenn es zum Beispiel ein Konfirmand, Konfirmandin war, das ist kein arbeitsähnliches Verhältnis, da trifft das nicht zu. Aber sobald jemand in der Kirche mithilft, zum Beispiel Ministrant, der ist versichert, ja.
Schule, glaube ich,
also
weil
ist Schule, Unterschied. Ja. Schule ist die gesetzliche Unfallversicherung der Länder und das andere ist die Verwaltungsberufsgenossenschaft, die tritt dort ein, wo jemand ehrenamtlich in einer der beiden großen Kirchen tätig ist.
Und in der Schule ist das immer mitversichert, weil es ja eine Schulpflicht gibt, da geht man ja nicht freiwillig hin und deswegen ist die Regel, wenn wir die Kinder schon in die Schule schicken, wenn wir denen das vorschreiben, dann müssen sie dort auch über uns, also über den Staat versichert sein.
Genau so ist es. Und das Schöne ist natürlich, dass man da dann auch einen Kostenträger aufbaut. der sich dann die Leistungen auch wieder über erhöhten Prämien von den Trägern zurückholt. Ja, also finde ich auch gut. Warum sollte die gesetzliche Krankenversicherung belastet werden? Ja, die Allgemeinheit für etwas, was eine Institution verbockt hat. Und dann sollte die Institution in Zukunft eben auch mit höheren Prämien sich daran beteiligen, dass das wieder in Ordnung gebracht wird, was sie da verschuldet hat. Finde ich sehr, sehr wichtig. Aber im Dialog mit den Kirchen ist mir dann immer wieder begegnet, dass sie dann tatsächlich sagen, wir werden prüfen, ob wir das melden. Wirklich mehrfach. Wir werden, das braucht ihr nicht zu prüfen. Das ist eure Pflicht. Ihr könnt auch nicht einfach sagen, wir überlegen, ob wir das Auto vom Bischof zum TÜV bringen. Das ist unsere Entscheidung. Nein, es gibt gesetzliche Pflichten.
Meines Wissens nach ist es mittlerweile immer noch so, dass viele Landeskirchen den Betroffenen nicht einmal sagen, dass die Option besteht. Und wenn, dann auch nicht automatisch selber melden, wozu sie verpflichtet wären, sondern höchstens die Betroffenen darauf hinweisen, dass sie das melden können. Wenn jemand das melden möchte, es gibt die VBG, Verwaltungsberufsgenossenschaft, da kann man auf der Webseite gucken, da kann man Missbrauchsfälle in Kirchen melden. Manchmal wird es sehr eng ausgelegt, ob das im Ehrenamt passiert ist oder nicht. Da muss man leider auch warnen, wir kriegen auch viele Ablehnungen mit. Bei Nils aber hat zum Glück die Unfallkasse des Landes das anerkannt.
Die hat es anerkannt, ziemlich problemlos. Und ich will jetzt auch nicht Hoffnungen wecken, dass jeder Fall durchgewinkt wird. Ich will nur sagen, Leute, ihr müsst das melden, wenn eurem Kind sowas in einer Einrichtung passiert ist. Lasst prüfen, ob das ein, so absurd es klingt, sogenannter Arbeitsunfall ist.
Das Ganze ist ja nun ein Fall von Peergewalt. Das heißt, der Täter oder die Täterin, also in dem Fall der Täter, ist ja kein Mitarbeiter, kein Angestellter der Kirche gewesen oder auch kein Lehrer, angestellt, verbeamtet, sondern es war ja ein anderes Kind, ein anderer Jugendlicher, der in der gleichen Wohngruppe war. Und die Verantwortung des kirchlichen Trägers hätte hier ja darin gelegen, einfach zu verhindern, dass es überhaupt dazu kommen kann oder, wenn es vielleicht passiert wäre, frühestens bei den ersten Anzeichen dafür einzuschreiten. Wenn ich das jetzt richtig mitbekommen habe, dann ist doch das Einzige, was von dem kirchlichen Träger gekommen ist an Hilfsangeboten, dieses, ich sage jetzt mal ganz böse, Schweigegeldangebot von 20.000 Euro. Ist das richtig?
Ja, 20.000 Euro, dann 12.500 und als wir in die Öffentlichkeit gegangen sind, null.
Ach.
Ja, null. Wir haben nichts bekommen.
Weil ihr nicht geschwiegen habt.
Das war die Strafe. Und Nils hat dann später auch mal beim Fonds sexueller Missbrauch Mittel beantragt. Und der Fonds sexueller Missbrauch hat dann den Schulträger angefragt und dann haben die gesagt, ja, also wir haben da nicht einbezahlt. Und das war der Grund, dass Nils nichts aus dem FSM bekommen hat. Das ist also der FSM, dieser Fonds sexueller Missbrauch, als weitere Säule der Unterstützung ist für mich eine Missgeburt, wenn ein Tatort sagen kann, wir zahlen nicht ein und dann gibt es kein Geld.
Der Fonds sexueller Missbrauch ist eingerichtet worden, um relativ unbürokratisch Betroffenen Zugang zu schaffen. Sehr wichtig ist es für Betroffene, auch gerade innerhalb der Familie, wo keine Institutionen beteiligt sind, die oft gar keine anderen Möglichkeiten haben. Leider ist der Fonds sexueller Missbrauch immer noch ausgesetzt und die aktuelle Bundesregierung, die ihn eigentlich verlängern bzw. reinstallieren wollte, der ist es jetzt seit Monaten nicht gelungen, da eine Lösung zu finden. Und dieser Fonds sexueller Missbrauch hatte dann eben auch diese Schwächen, die sich bei Nils gezeigt haben, dass diese Einrichtung da nicht dabei war. Habt ihr einen Antrag auf Anerkennungsleistungen gestellt? Die Kirchen sagen ja, alle Betroffenen sexualisierter Gewalt können hier diesen Antrag stellen.
Ja, Nils hat da Geld bekommen. Ja, das ging auch sehr schnell. Und das ist aber zu einem Zeitpunkt passiert, als der Schulträger schon aus der Diakonie ausgetreten war. Was mich bei den Kirchen besonders stört, und das ist sicher hier in eurer Runde schon oft gesagt worden, dieses Streben nach der Deutungshoheit. Ja, also die Kirchen möchten alles und jedes erklären können und glauben, sie sind da die letzte Instanz in der Gesellschaft. Auch diese Pseudo-Angebote, dass man dann zum Beispiel bei der Synode steht und dann kommt ein Synodaler auf einen zu und sagt, Herr Stein, ich sehe Sie, ich bin bei Ihnen, ich höre Sie. Und dann passiert aber eigentlich nichts.
Ich habe das in kirchlichen Zusammenhängen, wie du das jetzt von dem Synodalen erzählst, sehr häufig erlebt, dass Leute gesagt haben, oh, das ist ja so erschütternd und oh, danke, dass sie das erzählt haben und oh, wie schlimm. und ich melde mich und dann passiert, glaube ich, fast immer nichts.
Ich bin ja an den runden Tisch zur Aufarbeitung sexualisierten Kindesmissbrauchs gegangen nach Berlin. Mir war klar, als wir den Zivilprozess verloren hatten, Deutschland hat ein Problem, aber es ist noch nicht bekannt. Und dann ging ja diese Welle los mit dem Canisius-Kolleg.
Canisius-Kolleg, das war ein renommiertes Jesuitenkolleg. Das wurde im Januar 2010, dieser sogenannte Missbrauchsskandal.
Und dann habe ich der Frau Dr. Bergmann geschrieben, die war UBSKM. Und ich dachte, da kriegst du wahrscheinlich eben nur so ein fotokopiertes Antwortschreiben. Und dann hat sie gefragt, ja, können Sie vielleicht mal nach Berlin kommen? Und dann bin ich mit meiner Frau dahin gefahren und dann habe ich mich 3 Stunden mit ihr ausgetauscht im Familienministerium. Und das war total emotional. Und dann hat sie gesagt, Herr Stein, können Sie sich vorstellen, am runden Tisch mitzuarbeiten? Und habe ich gesagt, nichts lieber als das. Und dann gehörte ich zur Runde der 8, also 8 Betroffene bzw. Eltern von Betroffenen, die ihre Geschichten am runden Tisch vorstellten. Das war November 2010. Ein großer Teil der Vertreterinnen und Vertreter saßen dort und vorne die 8 Betroffenen und das war eine unglaubliche Stimmung. Also da habe ich gespürt, da bewegt sich was. Da kam dann zum Beispiel Manuela Schwesig auf mich zu. Die hatte dem Ganzen sehr, sehr aufmerksam zugehört und die fragte mich, was müssen wir jetzt tun? Und dann kam der Jörg Fegert auf mich zu, das ist der Kinder- und Jugendpsychiater der Uni Ulm. Und dankte mir für meinen Beitrag und mit dem bin ich seitdem im Austausch. Ich war also unzählige Male in Berlin, habe mitgearbeitet am runden Tisch und habe dann auch den Schlussbericht mitredigiert. Und der Schlussbericht fing an mit die Vorfälle, die sich ereignet haben. Ganz am Anfang, so wie die Präambel. Und dann habe ich sofort aufgezeigt, habe Leute, die sich ereignet haben und immer noch ereignen, glaubt doch nicht, dass es fertig ist. Es wird furchtbar, es kommen noch ganz viele andere Sachen raus, das Thema wird uns weiter begleiten und das ist für mich so eine Message. Sexualisierte Gewalt ist ein Thema der Vergangenheit, der Gegenwart und Zukunft. Und für mich selber bei meiner Arbeit ist inzwischen Demut ein Arbeitsprinzip. Also wenn ich meine Krebsdiagnosen stelle, ja, dann lasse ich mich immer der Kritik durch andere aussetzen. Demut als Prinzip und das brauchen wir. Dass ich sagen, wenn ich jetzt verantwortliche Person bin in einer Einrichtung, ich muss mich fragen, was passiert hier gerade? Was ist da die Interaktion zwischen den Kindern oder den Betreuern? Ja? Gibt es hier Peergewalt? Da muss man nachfragen und nicht einfach reingehen und sich in gutem Glauben einer naiven Pädagogik bedienen. Also Leute, seid wachsam und sagt auch nicht, wir müssen die Kinder stark machen, sondern wir als Erwachsene sind in der Pflicht.
Dein Sohn ist in einer kirchlichen oder diakonischen Einrichtung Opfer von sexualisierter Gewalt geworden. Wo würdest du das größte Versagen der Kirche oder Diakonie in diesem Bereich in Bezug auf deinen Sohn sehen?
Das größte Versagen ist diese Blauäugigkeit. Also, dass man, ich weiß noch, wie wir da als Eltern vorbeikamen bei den Elternsprechtagen und diese gemütliche Atmosphäre dort, so, weil ich ja auch einen Kaffee habe, Herr Steingel, und ich gehe mal draußen eine Zigarette rauche und so. Also ich weiß jetzt, in diesem Kontext ist das alles passiert. Diese Gemütlichkeit, ja, diese fehlende Professionalität und wir schaffen das schon und alles easy. Und davon muss man sich eben im institutionellen Kontext freimachen. Da kann jederzeit irgendwas passieren. Da braucht man so eine gewisse Sinnesschärfe. Aber wie gesagt, wir haben es ja bestätigt bekommen, die Pädagogik war und ist naiv und ja, deswegen sind solche Leute zumindest damals nicht zur Verantwortung zu ziehen gewesen.
Was müsste die Kirche oder die Diakonie aus deiner Sicht jetzt tun, um in ihren Einrichtungen, aber auch gesellschaftlich an der Situation wirklich was zu ändern?
Hier gibt es verschiedene Stellschrauben, an denen man drehen kann. Einmal sicher Demut als Arbeitsprinzip, dass man über sich selber sagt, ich halte es für möglich, dass ich Fehler mache. Dann, dass Informationsflüsse optimiert werden, also von unten nach oben, von oben nach unten. Das heißt also, dass Beobachtungen mitgeteilt werden, dass ein Praktikant erzählen kann, hier ist was komisch in der Gruppe, darf ich das mal berichten? Und dass es dann aber auch Transmissionsriemen gibt, also wenn eine Einrichtung irgendwelche Vorgaben macht oder die Kirche macht Vorgaben, dass das dann nach unten übertragen wird. Und da scheitert die evangelische Kirche regelmäßig. Dann kriegt man gesagt, Herr Stein, wissen Sie, die evangelische Kirche ist ja demokratisch organisiert. Und wir sind ja auch föderal aufgebaut und da sind unsere Möglichkeiten eben ganz anders als beispielsweise in der katholischen Kirche. Also wir würden ja gerne können, aber wir können uns nicht trauen, weil wir demokratisch sind. Kriegt man zu hören, ja? Und das muss sich ändern. Und dann natürlich Geld regiert die Welt, dass man sagt, Leute, wenn ihr da nicht richtig aufpasst, dann fließt keine Kohle mehr. Wir brauchen Schutzkonzepte. Einzelelemente davon muss eben sein, ein ordentlicher Informationsfluss von oben nach unten, von unten nach oben. Also Beobachtungen werden mitgeteilt, Forderungen werden durchgesetzt und man gesteht sich ein, dass man selber Fehler macht. Das ist ein ganz großes Kirchenproblem, der Glaube an die Deutungshoheit, dass die Kirche sagt, ja, wir sind ja die Guten. Ja, auch wenn ihr das von euch glaubt, ihr macht Fehler, ihr wisst es vielleicht noch gar nicht. Davon muss sich die Kirche lösen. Man sieht es ja, das ist ja ein Grund für die vielen Kirchenaustritte, dass die Leute inzwischen auch erkannt haben, dass die Kirchen sich da auf eine Deutungshoheit beruhen, die sie eigentlich gar nicht haben.
Mir ist aufgefallen, dass sämtliche Schutzkonzepte in Kirchengemeinden immer erstmal so 2-3 Seiten dazu haben, was das christliche Menschenbild ist, also Jesus und ich weiß nicht was.
Ja, also ich finde Jesus Christus schon eine wichtige Persönlichkeit, wobei, wenn Jesus heute hier aufschlagen würde, würde er sicher als verhaltensauffällig eingeschätzt werden. Ja, Flüchtling aus dem Nahen Osten, der bekäme dann ganz schnell Probleme hier mit den Behörden und wahrscheinlich auch eine stationäre Einweisung in die Psychiatrie, aber gerade das macht ihn ja so zu einer, finde ich, bedeutungsvollen Persönlichkeit. Die Kirche macht es sich zu bequem, wenn sie sagt, wir vertreten Jesus Christus, ja. Und wenn wir uns auf ihn berufen, dann ist alles gut. Dass man sagt, wir sind da in seiner Nachfolge und deswegen können wir das besonders gut, das würde ich eben in Frage stellen.
Ich würde mir sehr wünschen, dass Nils seinen aktuellen Plan verfolgen kann und dass er es trotz der Erlebnisse, die er in seiner Schulkarriere in seinem Internat haben musste. Und ich hoffe trotzdem, dass du dich weiterhin sehr für dieses Thema einsetzen wirst, weil das tust du. Das tust du mit sehr viel Nachdruck und das brauchen wir.
Also ich werde auch manchmal bei öffentlichen Veranstaltungen von Journalistinnen und Journalisten angesprochen, die sagen, na Herr Stein, sind Sie sehr aufgeregt? Sag ich, nee, ich mache das hier seit 21 Jahren. Ja. Und dann sind die etwas schockiert und dann sage ich, ja, das ist ein Dauerthema. Und das wird es auch bleiben. Und man muss damit rechnen, dass Institutionen sich vehement dagegen wehren, sich in die Karten schauen zu lassen oder sich dagegen wehren, dass man ihre Prozesse verändert. Und man muss damit rechnen, dass Institutionen sich auf Whataboutism berufen. Das heißt also, dass sie sagen, ja, aber die anderen. Also das ist mir auch begegnet, als wir beide, Katharina und ich, angefangen haben, in der ersten Version der Betroffenenbeteiligung zu arbeiten in der evangelischen Kirche. Da hat mir ein Bischof gesagt, Herr Stein, bei den Katholiken ist es ja so schlimm, dass wir werden uns damit gar nicht vergleichen lassen können. Lieber Herr Bischof, das wissen Sie ja noch gar nicht. Deshalb sind wir hier. Und ich habe damals auch ganz am Anfang in einem Taz-Interview gesagt, in der katholischen Kirche ist der Hebel für die sexualisierte Gewalt die sakrale Überhöhung des Priesters. Meine Vermutung ist, dass in der evangelischen Kirche das kumpelhafte Verhalten des evangelischen Pfarrers ein Mechanismus ist, der dazu beiträgt, dass sexualisierte Gewalt stattfindet. Und das ist ja eigentlich dann auch eines der Elemente, eine der Aussagen der Forumstudie gewesen. Ja, das ist der Hebel, über den die evangelischen Pfarrer ansetzen.
Henning Stein war heute bei uns und hat uns geschildert die vielen Jahre, Jahrzehnte, die er sich eingesetzt hat, nachdem er erfahren hatte, dass sein Sohn Nils 120 Mal in 17 Monaten in einer pädagogischen Einrichtung, die damals zur Diakonie Baden-Württemberg gehörte, missbraucht worden war. Henning, vielen Dank für deine ausführlichen Schilderungen.
Vielen Dank. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Wir hören uns wieder bei einer weiteren spannenden Folge.